Diese Folge Lauf dich frei wird dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Es ist auch interessant, dass eben Forscherinnen und Forscher dafür plädieren, dass uns Dinge einfallen müssen, um sowas zu therapieren. Also es geht ja dann fast schon in Richtung Trauma, wenn du willst, ja. Also eine gesamte Gesellschaft und gesamte Welt ist ein Stück traumatisiert, weil wir noch nicht abschätzen können, wohin geht denn die Reise mit der mentalen Gesundheit.
Und Dr. Burak Yildirim.
Man spricht immer von innerer Stärke und Resilienz. Alles schön und gut, und dass man sich auch letztendlich langfristig mit so einer Thematik beschäftigen muss, wie wir anhand der Studie auch sehen können, die sich über einen Zeitraum von knapp 8 Jahren erstreckt. Aber letztendlich hängt die psychische Gesundheit von anderen Faktoren ab.
Es ist wieder Aufzeichnungszeit und das ist richtig gut so, weil wir wieder über die mentale Gesundheit reden können und über eins unserer Lieblingsthemen neben der mentalen Gesundheit, über Covid und über die Zeit und über eine neue Studie und über so viele kleine Aspekte. Hallo lieber Burak.
Hallo Mike, ich grüße dich.
Es gibt hier was Neues und wir beschäftigen uns ab und zu ja mit Zahlen, einfach auch mit nackten Zahlen und mit Studien, und es gibt eine aktuelle Analyse der Narco-Gesundheitsstudie, und zwar 80.000 Erwachsene sind befragt worden, und während ein Großteil der Narco-Teilnehmenden seine mentale Gesundheit über die Jahre der Covid-19-Pandemie stabil halten konnte, nahmen depressive Symptome, Angstsymptome und Stress bis 22 zu. Und jetzt kommt's, besonders bei jüngeren Erwachsenen unter 40 und bei Frauen. Und wir gucken mal, erstens, woran liegt das? Zweitens, was hat sich da vielleicht sogar noch gefestigt und ist immer noch Thema? Also das heißt, es gibt auch in der Tat Tendenzen, dass man sagt, dass die ganze, also vielleicht Hashtag keine Schwurbelei in diesem Podcast.
Es gibt Hashtag Menschenfleisch.
Hashtag Xavier Naidoo. Hashtag, was ist denn mit dem kaputt? Genau, also schwurbeln wollen wir nicht, aber wir wollen in der Tat euch vielleicht hinweisen darauf, dass es wissenschaftlich fundierte Ergebnisse gibt, und transportieren die in die Neuzeit nach Covid. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Ich war tatsächlich auch begeistert wieder von dieser Studie, weil man sich ja immer nicht richtig vorstellen kann, was für Auswirkungen das am Ende des Tages hat, womit wir so konfrontiert waren in dieser Pandemie. Und nicht nur gesundheitlich, da sagt das Robert-Koch-Institut ja auch so einiges. Also wenn man da in so Statistiken reinguckt, welche tatsächlich physischen Krankheiten sich so entwickelt haben nach diesen ganzen Impfgeschichten, das ist nicht so ganz ohne. Und die mentale Gesundheit hat augenscheinlich auch ein wenig gelitten. Aber bevor wir dazu kommen und hart einsteigen, bin ich sehr gespannt auf deinen Mental Health Moment der Woche.
Ja, ich musste mir einen aussuchen, was echt schwierig war, weil die Woche war, ich weiß nicht warum, die war gepflastert mit Mental Health Momenten aus dem Sport. Allen voran, ich bin ja jetzt nicht so der große Wintersport-Fan, aber meine Töchter haben sich unter anderem die Eiskunstlaufwettbewerbe angeguckt, und wenn man sich da dann unter anderem die Männerküren angeschaut hat und was da alles los war und so weiter, aber das kann jeder für sich nochmal selber nachgucken in der Mediathek oder bei YouTube. Und es gab einiges, was mich aber dann ziemlich, warum auch immer, ich glaube, ich hatte einen anfälligen Moment oder einen anfälligen Tag, was mich dann sehr gecatcht hat, war dieser Trailer zu dem letzten Interview, was der Schauspieler Eric Dane gegeben hat, der letzte Woche verstorben ist an ALS, an dieser degenerativen Nervenerkrankung. Und er hat ja die, da musste ich ein bisschen nachgraben, weil der Schauspieler war mir immer geläufig. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat so über ganze Generationen hat jeder so eine Krankenhausserie. Ne? Früher war es die Schwarzwaldklinik. Ich glaube, mit Klaus-Jürgen Wusso hieß der, glaube ich, der schon.
Klaus-Jürgen Wusso, ja klar, ja. Logisch, ja klar.
Dann natürlich nicht zu vergessen Emergency Room, unter anderem mit George Clooney. Und bei mir war es halt so, im Rahmen zum Ende meines Studiums und als ich angefangen habe zu arbeiten als Arzt, war es Grey's Anatomy. Natürlich. Ich glaube, da gibt's mittlerweile 872 Staffeln. Die läuft, glaube ich, immer noch. Da habe ich diesen Schauspieler das erste Mal gesehen, fand den auch cool, weil die anderen waren mir alle so wischiwaschi, aber der war so, ne, der war gut aussehend, der war straight, der war ein bisschen tough und so weiter. Aber das war jetzt kein Schauspieler, den ich dann über die Jahre immer verfolgt habe, den ich besonders toll fand. Ne? Da gab es andere. Aber lange Rede, dann hatte er ja letztes Jahr seine Erkrankung öffentlich gemacht. Und wenn man dann sieht, wie schnell diese Erkrankung auch vorangeschritten ist, und ihn dann in diesem Interview sieht, was er in erster Linie unter dem Subtitle würde man, glaube ich, sagen, Last Words lief, nämlich die letzten Worte an seine Töchter gerichtet. Da muss ich sagen, das hat einen, also mich zumindest, wie gesagt, vielleicht hatte ich auch einen schwachen Moment, ziemlich gepackt, weil ich auf der einen Seite das bewundert habe, also dass jemand weiß, dass er sterben wird, und dann letztendlich sagt, okay, aber bevor ich sterbe, möchte ich noch ein paar Worte an meine Töchter richten, die aber erst ausgestrahlt werden sollen, nachdem ich gestorben bin. Also alleine diese Vorstellung finde ich mental schon sehr beeindruckend. Jeder kann für sich entscheiden, ob das beeindruckend ist oder beeindruckend. Das möchte ich jedem selber überlassen. Und gleichzeitig, und das hat mich halt dann beschäftigt, habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen geschämt. Und zwar für meine Probleme. Ja, und vor allen Dingen die Woche, nicht nur die Woche, sondern es war speziell auch am Wochenende, ich hatte so eine ganz komische Anspannung, die ich gar nicht richtig erklären kann. Ich habe es ja im Vorgespräch auch kurz erzählt. Und da waren so Gedankengänge dabei, die einfach totaler Bullshit waren. Also so Alibi-Probleme. Und das musst du noch erledigen, das musst du noch klären. Dann, also so völliger Witz im Grunde, der sich dann mehr oder weniger in Luft aufgelöst hat, nachdem ich mir diesen Trailer, der geht ungefähr 5,5 Minuten, angeschaut habe. Und wenn man sich dann mit der Geschichte insgesamt noch beschäftigt, weil das Problem war, dadurch, dass das sehr, sehr schnell fortschreitend war und gleichzeitig die Behandlungskosten wohl ziemlich hoch, ist es wohl, zumindest hat das die Familie jetzt medial bestätigt, war es wohl so, dass im Grunde sämtliche Rücklagen und Ersparnisse aufgebraucht waren und er somit auch so gut wie nichts hinterlassen konnte, so dass sogar einige Freunde so eine Funding-Runde ins Leben gerufen haben, um $500,000 zusammenzubekommen. Und wenn man sich das alles so zu Gemüte führt, muss ich sagen, waren das 5,5 Minuten, die auf der einen Seite nach kaum einer Zeit klingen, aber auf der anderen Seite bei mir so ein Karussell ausgelöst haben, dass ich es zumindest hier mal teilen wollte.
Ja, ich habe es am Rande mitgekriegt und fand eben genau diesen Aspekt, den du gerade eben gesagt hast, nämlich, dass jemand etwas aufnimmt, was für hinterher gedacht ist. Das finde ich auch eine krasse Geschichte. Weil du brauchst ja dieses Bewusstsein vor allen Dingen, ich nehme jetzt etwas auf, was meine Kinder erst dann hören, wenn ich nicht mehr da bin. Also, boah.
Ja.
Und was macht das dann mit den Töchtern? Also ist das gut, ist das nicht gut? Boah, ich könnte das gar nicht entscheiden, glaube ich. Das finde ich ganz schwer. Aber eine ethische Frage. Aber ja, kann ich total nachvollziehen, dass man dann vielleicht auch irgendwann an den Punkt kommt und sagt, boah, was? Ja, dass man sich fast selber schämt über das, was man so als Gedankengang die ganze Zeit hat. Ne? Das,
ja.
Weil es einfach so, ja, weiß ich, keine Ahnung, es gibt Dinge, die sind dann doch viel, viel.
Ja, ich meine, das ist, ich höre ja ganz häufig in der Sprechstunde von den Kunden, dass sie zum Beispiel ihre Beschwerden dann so ein bisschen bagatellisieren wollen und sagen dann meistens, ja, es gibt ja viel Schlimmeres. Und ich sage dann immer, ja, natürlich gibt's das. Das ist aber kein Trost und das ist auch kein Ausweg. Weil die Beschwerden, die sie jetzt haben, sind zumindest für sie aktuell diejenigen, die sie am meisten einschränken. Also müssen wir uns darum kümmern und nicht sagen, ja, sie haben sich am Fuß gestoßen, aber seien sie doch froh, dass kein Bruch ist. Weil das ist keine Therapie. Das ist nicht mal eine Diagnose, ne? Sondern das ist kein, gerade man hat ja immer mal so Phasen, wo man halt über viele Dinge nachdenkt, viele Dinge verändern möchte oder verändern muss, und man hat das Gefühl, es türmen sich Probleme auf, die aber in den meisten Fällen lösbar sind. Also durch die eigene Schaffenskraft, durch die eigene Geisteskraft und Engagement. Aber gewisse Dinge, da sind wir nun mal nicht in der Lage, das zu lösen. Und es ist auf der einen Seite auch immer noch erschreckend für mich, wenn ich dieses Schicksal mitbekomme. Und ich kriege ja immer mal wieder auch verschiedene Schicksale mit, wo wir in der Medizin oder für die wir in der Medizin keine Lösung haben. Also ne, die Diagnose wird gestellt und dann im Grunde wird dann gesagt, so, als würde man eine Sanduhr umdrehen. So, und jetzt rieselt da der Sand durch. Mal dauert's ein Jahr, mal dauert's drei, wenn sie Glück haben, fünf. Und dann gibt's aber auch sehr, sehr außerordentliche Fälle, die schaffen's noch länger. Aber du weißt, das ist eigentlich ein Todesurteil, weil es keine Behandlung gibt. Und dann kriegst du wiederum mit durch Studien, und da gab's jetzt vor kurzem auch eine aktuelle Studie, dass sehr, sehr aggressive Formen, zum Beispiel der Leukämie, über ein sogenanntes Gen-Editing, mehr oder weniger, mittels einer Genschere etc., geheilt werden können. Und deshalb bin ich froh, auf der einen Seite, dass diese Menschen diese Krankheiten auch öffentlich machen. Ich weiß nicht, ob ich das, also ich muss sowieso vor keine Kamera treten, mich kennt keine Sau. Aber ich weiß nicht, ob ich das in meinem Umfeld bekannt machen würde. So, aber die treten vor Kameras, die halten Reden, die sagen, bitte investiert weiter in Studien, in Therapieformen und so weiter und so fort. Und ich bin sicher, dass wir in hoffentlich auch sehr naher Zukunft, aber in irgendeiner Zukunft, wir werden auch diese Krankheit lösen können. Ne? Das ist wiederum auch das, was einen antreibt und was einen auch positiv stimmt. Aber wenn dann Leute innerhalb von kurzer Zeit an einer oder unheilbaren Krankheit sterben, das ist immer noch sehr, sehr schwierig zu verarbeiten, auch als Mediziner schwierig zu verarbeiten.
Kann ich total nachvollziehen und bin ja dankbar, dass du das nochmal genau so aufgefächert hast, dass du das nochmal erzählt hast und dass du auch uns hast teilhaben lassen an dem, was dich da beschäftigt hat.
Ja, also sorry, dass so lang wurde jetzt, aber.
Ja, nein, alles gut.
Wir haben ja auch noch hier unsere Studie, die NACO-Studie. Da wollen wir auch noch drüber sprechen, ja. Wie genau. Lief denn deine Woche?
Ich war auch angefasst, wie, glaube ich, viele, Millionen vielleicht sogar, von Menschen von 12 Minuten Pressekonferenz. Und wirklich der Satz am Ende, der dann da steht, als Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany sagt, und schaut mal auf die Dinge, die wir zusammen schaffen können und nicht auf die, die uns trennen. Wo er klar Stellung bezogen hat, dass für alle die jetzt nicht so im Fußballthema drin sind und das vielleicht auch nicht gesehen haben oder auch nicht mitbekommen haben, aber es gab eben eine Szene, während des Spiels Real Madrid gegen Benfica Lissabon. Und da gab es wohl eine Beleidigung eines Benfica-Spielers an Vinny Junior und rassistische Beleidigungen auf dem Platz. Und da gibt es wohl jetzt auch eine Strafe sogar per heute schon von der FIFA, habe ich gehört. Weil der Spieler das auch noch abgestritten hat. Und José Mourinho, der Trainer, hat dann komische, krude Vergleiche gezogen, hat sich dann noch eingemischt. Und Vincent Kompany hat ein 12-Minuten-Statement auf der Pressekonferenz gehalten gegen Rassismus im Fußball. Das weit über den Fußball hinausgeht, wo man sich dann einfach auch Gedanken muss. Sehr persönlich. Ich hatte mal dann kurz irgendwie so, wenn man sich die ganze Pressekonferenz anguckt, habe ich dann kurz überlegt, okay, war das jetzt irgendwie auch vorbereitet ein Stück weit? Weil 12 Minuten, die so auf den Punkt sind, würde mir jetzt auch schwerfallen, ehrlicherweise. Und ich glaube auch dem einen oder anderen Trainer sowieso, aber egal wie, es war ein sehr menschliches Statement, es ging irgendwie auch ans Herz und es war vor allen Dingen, das fand ich toll, er hat die Türen nicht zugeschlagen und irgendwie abgehatet, sondern er hat Worte gefunden, die immer die Tür auflassen. Also wo selbst ein Also hat seinen Punkt gemacht, was auch José Mourinho angeht, aber er hat trotzdem die Tür nicht zugeschlagen, sondern sie offen gelassen. Also José Mourinho kann jederzeit, selbst nach 12 Minuten Dauerbefeuerung, kann er trotzdem durch die Tür gehen und sagen, ich würde gerne mich damit mal mit dir drüber unterhalten. Das fand ich sehr, sehr stark und ich fand auch stark, dass er von sich erzählt hat, dass er von seinem Vater erzählt hat, dass in den 1960er Jahren als Farbiger Fußballspieler, es gar nicht so einfach war, in irgendeiner Form irgendwas zu sagen. Da wurden die Menschen damals eher stillgehalten oder sie haben geschwiegen, weil sie auch ein Stück weit Angst hatten vor dem, was passieren könnte, wenn sie eben was sagen. Und alles in allem war das wirklich etwas, was längst überfällig war. Ich war sehr überrascht, dass es Vincent Kompany ist, der das in die Hand genommen hat. Weil es als Bayern-Trainer, glaube ich, schon auch außergewöhnlich ist. Also ich kenne keinen Bayern-Trainer, korrigiere mich, du bist länger im Fußball zu Hause, der so politisch geworden ist und so eindeutig geworden ist und auf so eine angenehme Art und Weise sowieso schon nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass Otto Rehhagel zum Beispiel mal so ein Statement losgelassen hätte. Oder wer auch immer. Ottmar Hitzfeld, you name it. Pep Guardiola. ja, also das hat mich sehr berührt und ich fand's zehre immer noch davon und habe heute auch wirklich damit angefangen, in Streitsituationen, in kritischen Situationen die Türen offen zu lassen. Das war, ich habe gedacht, komm, das nehme ich mir doch gleich mal als positives Beispiel und da sind gute Sachen passiert alleine heute an dem Tag.
Sehr wunderbar. Nee, Statement war natürlich schon herausragend. Es ist natürlich immer noch verrückt, dass wir uns heutzutage mit solchen Dingen überhaupt beschäftigen. Aber ich glaube, dass der Mensch vieles aus der Vergangenheit lernt, aber natürlich auf einer gewissen Art und Weise immer noch auch dümmlich bleibt. Und oder manchmal denkt man ja, der Zweck heiligt die Mittel und man versucht einfach, den Gegner zu demotivieren. Aber ich finde, das geht immer noch mit Leistung auf dem Platz am besten. Also wenn du den Gegner entzaubern kannst, entwaffnen kannst, indem du eigentlich deine Leistung bringst und der Gegner vor allen Dingen seine Leistung nicht bringen kann. Aber ich war auch überrascht, dass bei diesem Spiel mehr oder weniger dieses dieses Stufenschema da eingeleitet wurde. Also ich habe es vielleicht irgendwo mal gelesen, am Motto, wenn was passiert, dann sind die Schiedsrichter angehalten, das. Aber dass da wirklich mehr oder weniger bop, 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 so ein paar Flaggen gezeigt wurden. Ich glaube, 12 Minuten hat insgesamt die Unterbrechung gedauert.
Ja.
Also so lang wie die Pressekonferenz. Vielleicht war das deshalb so ein bisschen adaptiert. Also dann war es natürlich herausragend. 12 versus 12. Mhm. Aber ja, auf der einen Seite, wie gesagt, schade, dass wir uns über solche Dinge unterhalten müssen. Und auf der anderen Seite eben auch schön, dass ein Fußballtrainer nicht einfach, weil es ja ihn und seine Mannschaft ja im Grunde überhaupt nicht betroffen hat, in dem Sinne, direkt, sich noch die Zeit nimmt, um darüber zu sprechen. Ne? Weil ich glaube, du hast ein paar Namen gerade genannt, die mussten in vielerlei Hinsicht da, ja, sagen wir mal, in der Thematik vielleicht nichts machen. Ich habe mitbekommen, dass Pep Guardiola zu der ganzen Palästina- und Israel-Nummer sich auch klar positioniert hatte. Das war sicherlich auch etwas, was mutig war. Aber man braucht halt solche Leute. Ne? Man braucht solche Menschen, die zumindest eine Plattform haben, die Gehör finden. Und dazu gehört in diesem Zusammenhang ein Kompany und in dem anderen Zusammenhang ein Schauspieler namens Dane, der eben auch seine Plattform genutzt hat und auf ein Krankheitsbild aufmerksam gemacht hat. Das andere ist übrigens auch ein Krankheitsbild, ne? Also Rassismus ist auch ein Krankheitsbild, ne? Ich weiß, ich glaube, da gibt's sogar Heilung. Nicht wie bei der ALS.
Definitiv. Es gibt, bei vielen Dingen gibt's Heilung, wenn man sie denn zulässt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ein vorletztes Mal sind Brooks mit dabei in diesem verrückten Podcast und ihr habt schon gemerkt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Laufthemen, logischerweise rund um Lauf dich frei und logischerweise auch um das Spezialistenteam von Brooks. Und wir haben heute jemanden an Bord, nämlich Sebastian Erb, langjähriges, beziehungsweise seit Beginn ist er dabei, Brooks Running Collective Member. Hallo Sebastian.
Hi, grüß dich, Mike.
Sag mal, so ein bisschen das Thema soll heute sein, from road to trail, wie man Trailläufer wird. Und ich weiß, dass du Straßenläufer bist ursprünglich. Wie kamst du denn zum Traillaufen?
Ja, genau, Straßenläufer und Triathlet auch. Wie kam es dazu? Genauso wie ich vom Laufen zum Triathlon gekommen bin, aus Langeweile.
Aus Langeweile?
Ja, okay. Genau. Nee, ja, ich glaube, so tatsächlich würde ich sagen, so richtig Schuld war, ist noch gar nicht so lange her, 2023, der IATF. Klar war ich hier und da vorher auch schon mal ein bisschen laufen im Wald. Ich wohne jetzt nicht direkt in den Alpen, sondern zwischen Pfälzerwald und Odenwald irgendwo. Aber so die Passion, die Liebe zum Trail ist gekommen im IATF, wo ich mich habe hinreißen lassen, mich fürs Bloggerloft zu bewerben. Es hat dann irgendwie geklappt. Plötzlich stand ich da, sollte mir eine Distanz aussuchen, hab mir gedacht, ja, Marathon bin ich schon mal gelaufen, machst du mal die 48 Kilometer.
Na klar.
war Himmel und Hölle der Tag, aber das hat so die Lust nach mehr in mir voll ausgelöst, muss ich sagen. Die 48 Kilometer habe ich überstanden. Ich habe schon gesagt, der Tag war Himmel und Hölle. Am Ende ist es irgendwie Kopfsache gewesen. Ja, ich habe furchtbar schlechtes Wetter gehabt. Und zwar hatten wir Gewitter an dem Tag. Und ich habe gerade so den letzten Checkpoint geschafft und durfte dann noch ins Ziel. Und ich glaube, das war super wichtig für mich, dass ich am Schluss meine Medaille hatte. War sehr emotional. Und seitdem bin ich der Liebe des Trails verfallen.
Krass. Ja. Aber es ist ja auch so ein bisschen ein bisschen Trend mittlerweile geworden, wenn man das so sagen kann. Doch, eigentlich schon. Was sind denn so die Besonderheiten eines Trails? Also wenn man jetzt viel Erfahrung auf der Straße hat und wenn man irgendwie weiß, dass man vielleicht dann das ein oder andere Mal vielleicht auch im Wald gelaufen ist oder irgendwo in Feldnähe oder so. Aber Trail ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Ja, ich finde auf jeden Fall, es ist so ein bisschen trendig geworden. Aber Laufen im Allgemeinen, wenn ich mir so die letzten... Laufen tue ich schon seit weit über 10 Jahren, da war das noch weniger. Und vor 20 Jahren, wo ich selber nicht dabei war, würde ich sagen, waren das noch deutlich weniger, die an den Startlinien standen. Und ich würde auch sagen, ist ja erstmal ein schöner Trend, oder? Dass viele den Sport machen.
Ja, absolut.
Ja. Und also auch beim IATF, so das erstmal so das Landschaftliche, das war überwältigend für mich. Da dreimal irgendwie die Gipfel hoch und wieder runter, Hitze, Kälte, Regen, alles. Und das ist auch so, das auch wenn ich nicht im Wettkampf bin, so das, was mir super viel gibt, ist die Natur, die Ruhe, die man dabei hat. Im Wettkampf sind viele Menschen außenrum auch, da ist vielleicht auch mal nicht so viel Ruhe, aber ansonsten ist man ja sehr mit sich selbst im Freien, und das hast du gerade so, ich wohne jetzt nicht mit Stadtkern, aber wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich immer viele Menschen. Wenn ich rausfahre in den Wald, kommt es eher mal selten vor, dass ich Menschen sehe, und das so, ja, das ist die Besonderheit für mich, die mir super viel gibt, weil ich in der Natur einfach auch nochmal so ein bisschen anders ticke.
Ja. Und du würdest sagen, das Besondere beim Traillaufen ist genau das, oder ist es auch vielleicht das Technische, was anders ist?
Ja, also Technik ist natürlich definitiv was anderes, ne? Also gibt ja auch, also ist ein großer Unterschied auch vielleicht zum Laufen auf der Straße. Wie kann man das sagen? Also Straße ist irgendwie Rhythmus und Trail ist Reaktion vielleicht. So Straße ist monoton und bei Trail ändert sich die Geschwindigkeit permanent und hat ja auch super viele Vorteile auch für andere Sportarten. Also wenn ich mir anguckt, die Stabilisationsmuskulatur wird ganz anders beansprucht. So Fußgewölbe, Sprunggelenke, Waden bis hoch zum Gluteus arbeitet ja ganz anders beim Laufen im Trail. Dann, keine Ahnung, die Muskelreize sind viel höher in der Variation, bergauf, bergab, und ja, keine Ahnung, das geht ja bis hin, wenn man da weiter deep diven will, dass so die Reaktionsfähigkeit trainiert wird, Koordination und so, also das ist ja ein riesengroßer Unterschied zu dem, was man auf der Straße hat, was ich auch super gerne mache irgendwie. Das gibt mir auch sehr viel, muss ich auch immer wieder dazu sagen. Einfach mal so Kopf aus und geradeaus durch, Schritt für Schritt, wie ein Zweitaktmotor. Genau, ja.
Ja, schwierig. Also bei mir ist es, ich bin klar Team Straße. Ich habe das irgendwie ein paar Mal probiert mit Trail und auch den Transalpine Run. Und da beim Transalpine Run ist so ein bisschen meine Trail-Leidenschaft direkt auch wieder geschwunden, weil es da eben einfach auf diese engen, schmalen Trails gibt, wo du ganz viel Geröll und Steine hast und wo du dann halt einfach nicht vorwärts kommst, gefühlt, sondern du musst halt wirklich die ganze Zeit auch konzentriert sein.
Ja, man hat halt auch, Entschuldigung, du?
Nee, dass du dich halt auch nicht verletzt, schlicht und
ergreifend. Ja, total. Also man muss aufmerksamer sein, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Straßenlauf. Aber wie gesagt, es gibt mir sehr viel und natürlich, man ist mal schnell, mal langsam und man hat auch gerade bei den langsamen Passagen doch sehr viel Zeit mit sich, also drüber nachzudenken, warum mache ich den Scheiß hier gerade, wenn man gerade 1000 Höhenmeter bergauf läuft, ne? Keine Frage. Aber ja, das ist ja ein Stück weit auch das, was mir Spaß macht am Schluss, mich zu challengen, ja, aus der Komfortzone rauszugehen.
So soll es auch sein. Vielleicht von der Technik ein bisschen in die mentale Belastung rein. Ja. Ist die Belastung höher, wenn man rein vom Mentalen kommt, als beim klassischen Straßenwettkampf?
Es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, so in welchem Modus. Also klar, im Wettkampfmodus, aber eher so beim Ultra-Trail oder bei einem lockeren 10-Kilometer-Traillauf über Waldautobahn um die Ecke. Also beim Trail muss man, haben wir es eben schon gesagt, man muss immer wacher sein, weil man muss gucken, wo man hinläuft, die Linie verfolgen und so. Da zerdenkt man dann weniger. Das heißt, der Kopf arbeitet zwar, aber irgendwie, also dieses Mental Game, was ich auf der Straße im Marathon mit mir permanent habe, warum mache ich das gerade und will ich jetzt wirklich noch kommen, kannst du auch aussteigen und so, das habe ich im Trail persönlich, das erfahre ich weniger, weil ich mehr damit beschäftigt bin, okay, wo trete ich jetzt hin, was kommt da an der Ecke, muss ich schneller, muss ich langsamer und so. Genau. Und auf der anderen Seite so, gerade, ich habe es ja vorhin gesagt, Gewitter plötzlich am Berg, das macht natürlich mental auch viel mit einem. Wenn ich damals mich zurückerinnere, da musste ich langsamer machen auch. Und ein Gewitter am Berg, klar kann ich ein Gewitter auf der Straße haben, aber das macht meinem Kopf ja dann erstmal nichts. Wenn ich aber auf irgendwie 2500 Meter Höhe bin, da sagt mein Kopf mir, okay, es ist, damals in der Schule hat mir jemand gesagt, wenn du am höchsten Punkt bist und das Gewitter ist gerade nicht gut.
Ja. Das stimmt.
Genau, also es gibt da Unterschiede, aber ich glaube, es ist stark abhängig davon, wo man gerade sich bewegt. Für mich ist die mentale Belastung gefühlt kleiner als auf der Straße irgendwie, weil ich weniger Zeit habe, mit mir selber zu hadern.
Ah, verstehe, okay, ja. So wird es schon raus. Aber wenn man mental, könnte ich mir vorstellen, dass es diffiziler ist. Also so ein Traillauf, finde ich, ist gerade deshalb, also du musst, finde ich, gerade dann, wenn es am meisten nervt, so ging es mir jedenfalls bei diesem Prince Albert Run, wenn es am meisten nervt, dann ist es so, dass du mental richtig stark sein musst.
Mhm.
Weil du sonst einfach nicht durchkommst. Also ja. ich hatte war wirklich, zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel, war ich total mental wirklich gut drauf, sonst hätte ich abgebrochen. Mhm. Definitiv.
Ja. Ja, ich glaube, das wird auch mit zunehmender Länge, deswegen habe ich eingangs gefragt, eher so ein normaler Traillauf. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist normal? Für jeder hat ein eigenes Normal, würde ich darauf antworten.
Ja.
Aber wenn man so im Ultrabereich ist, dann würde ich da voll zustimmen, keine Frage. Also je länger man auf den Beinen ist, je müder man wird, der Körper wird, desto größer wird das Mental Game am Schluss und desto schlimmer wird es dann, glaube ich, auch. Also ich glaube, je länger ich laufen würde, desto mehr würde sich meine Antwort dann auch wieder in Richtung Trail verschieben.
Okay. Ja. Vielleicht zum Schluss noch. Der Ghost Trail ist ja so ein Schuh, mit dem man, finde ich, wunderbar auch Trails laufen kann. Aber da sind wir jetzt so ein bisschen beim Schuh. Aber gibt es so drei deiner persönlichen Tipps für Trail-Anfänger, um wirklich gut da reinzukommen ins Ganze?
Ja, wir können ja mal beim Schuh anfangen. Ist, glaube ich, ein absolutes Novum. Kauft euch einen vernünftigen Schuh, lasst euch beraten dabei. Der Ghost Trail, ich bin selber noch nicht gelaufen, der steht auf meiner Bucketlist, den teste ich auf jeden Fall noch. Der Ghost, der Straßenschuh Ghost, ist schon ein sehr beliebter Allrounder, also bin ich da sehr zuversichtlich, dass der Ghost Trail das auch sein wird. Aber also es gibt ja wohl nichts Schlimmeres als einen Trail, also gerade so die ersten Wochen in einem Trail unterwegs zu sein, meinen ersten Wettkampf zu machen und sich dann die Füße kaputt zu haben mit Blasen wieder nach Hause, da vergeht einem der Spaß und da macht der Schuh halt super viel aus und im Gelände, ich habe es vorhin gesagt, man muss viel reagieren, Steine, Wurzeln und so weiter und da ist einfach ein guter Schuh mit einem guten Grip essentiell. Da würde ich mal sagen, da wären wir schon bei Tipp Nummer 1.
Okay, Tipp Nummer 2.
Tipp Nummer 2, achte auf deinen Blick und deine Linienwahl. Schwer zu erklären. Die meisten Fehler passieren, wenn der Blick irgendwie zu nah vor die Füße fällt. Immer so 2, 3, vielleicht 4 Schritte nach vorne gucken. Der Körper folgt automatisch dem eigenen Blick. Also auch wenn man die Kurve geht, nicht so auf den Boden gucken, sondern in die Kurve rein. Das ist beim Mountainbike-Fahren genau das Gleiche. Dahin, wo man hinguckt, dahin lenkt man. Da, wo man hinguckt, dahin tritt man beim Laufen. Da wird man sicherer und würde auch sagen, effizienter am Schluss. Ja.
Gut. Tipp Nummer 3.
Tipp Nummer 3. Einfach mal machen. So wie ich es gemacht habe, einfach mal beim IATF anmelden, vielleicht nicht direkt die 48 Kilometer. Nein, die eigene Distanz, den eigenen Körper kennen und die eigene Distanz dafür auch auswählen und dann einfach mal mitnehmen, nicht zerdenken, nicht 3 Jahre drauf vorbereiten irgendwas, sondern mit kleinen Zielen anfangen und einfach mal machen und den Spaß erlernen und nicht durch den Social Media Hype denken, man muss jetzt 100 Kilometer laufen oder weiß, was für Leistungen bringen, weil das ist ein falsches Bild, was irgendwie vermittelt wird, sondern ja, einfach mal klein anfangen und machen und lernen, Spaß daran zu kriegen. Ist vielleicht das bessere Statement als einfach mal machen.
Nee, finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Tipp und gerade das ist das, was glaube ich viele auch inzwischen nervt, ist irgendwie so dieses früher, schneller, weiter auch beim Laufen schon lange und auch ja. Wenn es in den Trail-Bereich geht, das ist dann irgendwie, ich sage immer, das ist so ein bisschen die Champions League-Kategorie beim Laufen, dann ist es schon einfach, glaube ich, uncool, wenn man dann irgendwie sagt, ach guck mal, der ist das jetzt irgendwie in 3:20 gelaufen und der härteste Trail ever und keine Ahnung. Und das sind dann so Dinge, die vielleicht verführerisch sind für den einen oder anderen. Aber wenn wir uns daran auch noch messen müssen, also gerade dann in so einem Lieblingssport eigentlich, dann finde ich es schwierig. Und auch gerade der Trail ist ja, wie du es gesagt hast, auch was, da geht es um Natur, da geht es auch irgendwie ums Genießen, da geht es irgendwie einfach auch, ja, der Naturaspekt ist ein großer und da passt für mich die Plastikwelt von Social Media teilweise, egal welche Plattform das ist, dann nicht unbedingt rein. Ja. Also deshalb auch für Tipp 3 nochmal vielen Dank. Aber auch sowieso vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und dann dir noch erstmal ganz, ganz viele schöne und ausgiebige Trails.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Es gibt auch Heilung, wenn es um Covid geht. Nicht nur rein physisch, sondern auch psychisch. Und wir wollen uns ein bisschen beschäftigen mit dieser Narko-Analyse, Studie vielmehr. Also um es präzise zu sagen, 79.239 Menschen sind letztendlich befragt worden. Und es ist so, dass vor allen Dingen Symptome wie Angst, Stress, dann aber auch viele Depressionen und so weiter während der Pandemie aufgetreten sind, vor allen Dingen in diesen Zielgruppen, die ich oben schon genannt habe. Und wenn man dann so ein bisschen, ich gehe nochmal so ein bisschen ins Zahlenwerk rein, bevor wir dann vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen inhaltlich werden. Depressive Symptome stiegen von 5,9 auf 9,7% im Herbst 1922. Moderate bis schwere Angstsymptome von 3,9% auf 6,2%. Starker Stress von 4,1 auf 10,2%. Und parallel sank der Anteil an Personen ohne Symptome, während sich die Gruppe mit allen drei Symptomen, Belastung, Depression, Angst und Stress, bis zur späten Phase der Pandemie mehr als verdoppelte. Und es ist anzunehmen, und das fand ich tatsächlich wirklich ganz krass, dass auch im Nachklang die Zahlen streckenweise gar nicht zurückgegangen sind, beziehungsweise man sich jetzt eher darüber Gedanken macht, was sind die, also man könnte jetzt auch da sagen, fast Long-Covid, das, was wir also kennen als die Symptome, die dann in der Physis sich weiter fortgesetzt haben oder bei Menschen immer noch mit zu kämpfen haben. Entschuldigung, dass eben der mentale Break, der 22 gemacht wurde, bis heute anhält, sicher nicht mehr so stark ist. Es zerflattert dann so ein bisschen, aber es setzt sich fort. Und die Frage ist schon auch, wie man damit umgeht. Und die Frage ist eben auch, wie man im Sinne der Prävention, wird vielleicht auch sogar nächste Woche nochmal Thema sein im Podcast, wie man damit umgeht. Also, was sagst du zu diesen Zahlen? Ich meine, ich glaube, wir haben alle natürlich die Pandemie, jeder hat sie erlebt, jedem hat sie was gemacht. Jeder hat sich darüber Gedanken gemacht, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Aber dieser mentale Bereich, der wurde zwar immer mal wieder angesprochen, weil es Menschen gab, die gesagt haben, ich kann hier nicht mehr zu Hause rumhängen. Es macht mich verrückt. Ich bin depressiv inzwischen langsam. Oder aber auch diese ganze Szenerie, diese Geisterstätte, die man so gesehen hat. Ehrlicherweise, ich habe mir, als ich diese Narko-Studie durchgelesen habe und dann auch, kannst du ja, wenn wir noch ein bisschen weiter gerne auch in die Tiefe gehen, was die Studie dann, so also, gibt es ja tausend Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind und auch gute Statements. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, immer noch den Eindruck, dass wenn ich durch die eine oder andere Stadt gehe, dass das Thema Covid noch lange nicht vorbei ist oder dass es etwas ausgelöst hat, dass Städte sich verändert haben, dass Menschen sich verändert haben, dass sich unsere Gesellschaft ein Stück weit verändert hat. Und zwar dieses, ich denke nur noch an mich und an nichts anderes mehr, da ist gefühlt so ein Turbo reingekommen nach Covid. Weil man konnte ja beobachten, jeder hat sich einfach nur noch um sich selbst gekümmert. Jeder hat nur noch geguckt, dass er selber safe ist, dass er genug zu essen hat, dass zu Hause, dass er nicht vor die Tür gehen muss, dass die Familie, dass es maximal der Familie noch gut geht. Also man hat so abgesichert. Und irgendwo habe ich den Eindruck, dass so einige Restsegmente schon auch noch übrig geblieben sind. Wie siehst du das alles?
Erstmal so wie du, in den Punkten, die du angesprochen hast. Das Zweite, man hat ja die Pandemie irgendwann offiziell für beendet erklärt. Mhm. Und darin liegt meiner Meinung nach eben der größte Trugschluss, weil was ist konkret für beendet erklärt worden? Weil Eins zeigt die Studie ja deutlich. Sie erstreckt sich ja in drei Abschnitte. Einmal vor der Pandemie 2014 bis 2019, dann in der frühen Phase bis im Frühjahr 2020 und in der späten Phase Herbst 2022. Und dass die Pandemie im Grunde dauerhafte Auswirkungen hatte. Also eigentlich ist die Pandemie nicht in dem Sinne beendet. Die Frage ist, was ist die Pandemie? Und natürlich wurde sie primär virusbedingt erklärt und natürlich dann auch virusbedingt geklärt. Und aber man hat sicherlich anhand dieser Studie und an vielen anderen Studien ganz klar sehen können, dass die psychische Gesundheit, die psychische Pandemie, weil diese Studien gibt's ja im Grunde weltweit, auf der einen Seite eben krisensensibel sind, aber die Folgen eben viel länger wirken als die akute Phase einer Krise. Und wir waren natürlich in der akuten Phase vor allen Dingen 2020 und in der subakuten Phase dann irgendwann 21, 22, aber letztendlich hat sich's, und das sehe ich genauso wie du, das hat sich ja bis in die heutige Zeit ja weiter verschleppt. Also die Studie endet in 22, aber ich glaube, die hätte auch bis 26, 25 weiterlaufen können. Mhm. Dann brauchen die Kollegen natürlich ein bisschen Zeit, um das alles auszuwerten. Da hätten wir es vielleicht in 27 oder 28 dann erst bekommen. Aber ich glaube, dass diese Trends, um es mal so auszudrücken, bis heute anhalten. Und somit ist ein Teil der Pandemie bis heute eigentlich nicht beendet. Und umso wichtiger ist es aber letztendlich auch, weil es geht ja häufig bei mentalen, psychischen, depressiven, Angststörungen, Symptomen, stressbedingten Beschwerden, geht es ja auch ganz viel um Aufarbeitung. Persönliche Aufarbeitung, familiäre Aufarbeitung, berufliche Aufarbeitung, private Aufarbeitung, familiäre und.
Ja.
Und umso wichtiger wäre es auch in diesem Zusammenhang, und das haben wir ja schon mal in einem anderen Themenkomplex behandelt, dass auch in diesem Teil eine gewisse Form der Aufklärung stattfindet. Dass man nicht immer noch irgendwelche, und ich meine, als du mir die Studie zugespielt hast und gesagt hast, lass uns doch darüber nochmal sprechen, da habe ich im ersten Moment gedacht, puh, wollen wir wirklich nochmal über Covid und Pandemie und so weiter sprechen, weil wir haben es ja zu gegebenem Zeitpunkt bereits gemacht. Unseren Podcast gibt's ja auch schon seit geraumer Zeit.
Stimmt.
Aber du siehst es immer noch in den sozialen Medien. Und ich würde jetzt bei mir nicht davon unbedingt sprechen wollen, ja, das ist dein Algorithmus, Alter. Wenn du diese Sachen angezeigt bekommst, dann ist das, weil du die Sachen suchst. Ich kann bei weitem, also wenn man meine Suchbegriffe sehen würde, die haben in den wenigsten Fällen mit Medizin zu tun und in gar keinem Fall mit Covid oder Corona, weil das Thema hat mich sowieso getriggert ohne Ende, ob ich wollte oder nicht. Und aber man kriegt halt trotzdem als Querverweis, wenn du dir Stories anguckst von verschiedenen Personen, verschiedener Klassements, um es mal so auszudrücken, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute da draußen, die sich immer noch damit beschäftigen, die immer noch wütend sind, die immer noch unverstanden sind, die immer noch nach Antworten lechzen und so weiter. Und deshalb wäre es natürlich wichtig, diese Zahlen, und die sind ja natürlich auf der einen Seite beängstigend, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig motivierend, dass man sagt, pass auf, wir müssen hier ansetzen. Also wir müssen das nicht nur erzählen, sondern wir müssen im Grunde darüber nachdenken, wie können wir denn diese laut Studie pandemiebedingten mentalen Störungen und mentalen Erkrankungen, wie können wir die angehen? Und da ist eben das Thema Aufklärung und auch eine gewisse Form der Transparenz halt meiner Meinung nach wichtig, dass ist natürlich nicht die Konklusio der Studie, aber kann eine sein.
Naja, also es gibt ja eine grobe Zusammenfassung am Ende. Ne?
Ja.
Da sagt das Forscherteam, wir brauchen dauerhaft angelegte niedrigschwellige Angebote zur Förderung der psychischen Gesundheit. Und dadurch ließ es sich verhindern, dass die psychischen Langzeitfolgen der Pandemie zu einer zusätzlichen vermeidbaren Krankheitslast in der Bevölkerung anwachsen. Mhm. Also das heißt, die gehen ja alle davon aus, dass das, was du gerade gesagt hast, das finde ich ganz interessanten Aspekt, dass man eigentlich, auf Deutsch gesagt, irgendwie Schnauze voll von diesem ganzen Pandemie-Quatsch. So. Das kann man so sehen und ich glaube, das geht irgendwo auch jedem von uns so. Und auf der anderen Seite hat es aber auch was mit uns gemacht. Also es ist nicht nur so, dass es Menschen gibt, die an Long-Covid erkrankt sind oder dass das halt einfach auch was ausgelöst hat, dieses Viech. Sondern es ist eben auch Teil der Wahrheit, dass es mit wie jeder, der an diese Zeit denkt, der weiß, was da kommt so ein spezielles, sehr persönliches Gefühl hoch. Und das ist kein richtig gutes Gefühl, weil wir alle irgendwo unsere Negativerfahrungen gemacht haben in dieser Zeit. Und wir, glaube ich, auch einmalig in der Geschichte, das werden ja unsere Kinder überhaupt nicht mehr, also jungen Kinder, kleinen Kinder, können das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Ich hätte es nicht haben müssen unbedingt, diese Covid-Zeit. Aber ja. Sie ist auch insofern einmalig, als dass sie vieles, glaube ich, gezeigt hat. Jedem von uns hat, der gibt es ganz viele Aspekte, die jeder persönlich erlebt hat. Aber ich glaube, was fehlt und gefehlt hat, und deshalb finde ich diese Studie so wichtig, ist, dass die Nachwehen, die mentalen Nachwehen von Covid, jetzt erst sichtbar werden. Also das erfolgt mit einem gewissen Delay. Und es ist auch Teil der Wahrheit, dass wir da noch nicht am Ende sind. Also man spricht jetzt auch von Prävention nach wie vor. Während auf der einen Seite das Homeoffice abgeschafft wird überall, ist es auf der anderen Seite so, dass die Nachwirkungen auf unsere mentale Gesundheit, was Covid angeht, noch lange nicht absehbar sind. Und das finde ich ganz erstaunlich. Forscher reden darüber. 80.000 Menschen wurden befragt. Aber da gibt es nicht ein Statement irgendwie zu, von der Bundesregierung zum Beispiel. Gibt es da Menschen, die sagen, oder die sagen würden, ja, diese Studie ist krass, da haben wir vielleicht auch falsch reagiert. Da haben wir vielleicht einfach auch nicht cool, weil wir vielleicht einfach auch dann doch nicht krisenerprobt sind. Da haben wir einfach, ja, das war nicht ausreichend genug. Und es ist auch interessant, dass eben Forscherinnen und Forscher dafür plädieren, dass uns Dinge einfallen müssen, um sowas zu therapieren. Also das geht ja dann fast schon in Richtung Trauma, wenn du willst, ja. Also eine gesamte Gesellschaft, eine ganze gesamte Welt ist ein Stück traumatisiert, weil wir noch nicht abschätzen können, wohin geht denn die Reise mit der mentalen Gesundheit? Und was rührt daher? Und die Zahlen, die nach oben gegangen sind, wie entwickeln sie sich denn? Und wenn wir das Thema Depression, also das ist ja ein Dauerbrenner bei uns im Podcast inzwischen nehmen, dann sind die Zahlen da steigend. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, dann müsste man in diese Studie nochmal genauer reingehen. Da sind diese Zahlen während Covid exorbitant nach oben gegangen? Ja, sind sie. Haben sie sich dann irgendwann auf der Strecke wieder relativiert? Und wo stehen wir jetzt? Also was hat das mit Covid zu tun? Dass die Zahl der Depressionen ja weiter nach oben geht. Die Zahlen sind ja weiter steigend. Also das finde ich ganz interessant. Dieser Aspekt ist, ich korrigiere mich, aber ich habe es noch nie irgendwo gehört. Ich habe noch nie irgendwo diesen Aspekt behandelt gesehen. Bei keinem Politiker, in der Öffentlichkeit nicht, eigentlich nirgendwo.
Ich glaube, da will man sich jetzt von, denke ich, politischer Seite auch nicht irgendwie die Finger oder die Zungen verbrennen, weil ich natürlich, und davon muss man ausgehen, dass man eben nicht alle Informationen teilen kann, dass wir natürlich auch nicht alle Informationen haben. Und umso wichtiger es aber ist, dass wir so ein bisschen zumindest auch in diesem Thema eine Schwarmintelligenz entwickeln und aus der Studie mal auch herausfiltern, welche Gruppen besonders gefährdet gewesen sind und letztendlich das auch mit rübergeschwappt ist in oder bis 22. Nämlich einmal, wie du es am Anfang schon gesagt hast, jüngere Erwachsene unter 40 und Frauen. Mhm. Und was natürlich letztendlich ein Hinweis darauf ist, dass soziale, berufliche und familiäre Herausforderungen eben besonders stark auf diese Gruppen eingewirkt haben dürften. Und umso wichtiger ist eben dann auch zu überlegen, gibt es zum Beispiel strukturelle Faktoren, die wir uns gegenseitig ermöglichen können, damit letztendlich diese Zahlen auf der einen Seite eingedämmt werden, aber auf der anderen Seite diesen Personen auch geholfen werden kann. Also mit anderen Worten, klar, man spricht immer von innerer Stärke und Resilienz. Alles schön und gut, und dass man sich auch letztendlich langfristig mit so einer Thematik beschäftigen muss, wie wir anhand der Studie auch sehen können, die sich über einen Zeitraum von knapp 8 Jahren erstreckt. Aber letztendlich hängt die psychische Gesundheit von auch anderen Faktoren ab, die in unserer Beeinflussung liegen. Das heißt Arbeitsbedingungen, dann das Thema finanzielle Sicherheit, dann soziale Kontakte und insgesamt, wie stehe ich in der Gemeinschaft, wie ist mein Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist natürlich etwas, was in vielen Bedingungen nicht mehr in der eigenen Hand liegt. Also man ist bei Arbeitsplatzbedingungen schon auch ein bisschen auf den Arbeitgeber angewiesen. Genauso, was natürlich auch finanzielle Themen angeht, wenn die normale Arbeit das einzige Einkommen darstellt. Aber gerade die Themen soziale Kontakte, Zugehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftsempfinden, das ist umso wichtiger, wenn man sich das nochmal zu Ohren nimmt, was du vorhin gesagt hast, dass du immer noch teilweise das Gefühl hast, wenn du durch die ein oder andere Straße gehst oder die ein oder andere Gruppe triffst, dass man sich immer noch ein bisschen zurückzieht, dass man so ein bisschen für sich ist. Und das ist natürlich für die Personen, die letztendlich aber Zuspruch brauchen und eben dieses soziale Engagement von Dritten, Vierten brauchen, ist es natürlich dann noch schwieriger. Und das ist sicherlich auch nochmal so ein Kernaspekt aus der Studie, den man da rausziehen sollte.
Ich habe mich gefragt, wenn die Forscherinnen und Forscher von Prävention reden, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, aber es ist irgendwie auch immer noch für mich recht kryptisch. Vor allen Dingen deshalb, weil das Angebot ja relativ gering ist. Also beziehungsweise, was heißt gering? Es gibt viele gute Ideen, glaube ich, auf dem mentalen Gesundheitsbereich. Aber ich korrigiere mich, ich habe bisher noch nicht so richtig das Gefühl, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ganz stumpf von Therapieplätzen reden oder wenn wir von Psychotherapeuten reden, rein Gesprächstherapeuten von mir aus, dass das gut abgedeckt ist. Da ist der Markt ziemlich gesättigt und auch heute Termine zu bekommen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn du damit mal anfangen willst und das Gefühl hast, du willst mal was für deine mentale Gesundheit tun. Aber es sind ja nicht alleine diese Faktoren, sondern mir fehlt dabei zum Beispiel auch unsere ureigene DNA, nämlich das Thema Lauf dich frei, also sprich auch der sportliche Aspekt. Der kommt mir in der letzten Zeit überall viel zu kurz. Wir reden über Therapien, wir reden über Prävention, wir reden über Maßnahmen, aber wir reden nicht über den Sport.
Was ist?
Wir reden nicht über die Sache, die eigentlich nicht nur für Herz-Kreislauf, sondern einfach auch für die mentale Gesundheit die elementare Rolle spielen, nämlich in Bewegung zu bleiben. Vielleicht wirklich mal einfach die 3-mal die Woche die 5 Kilometer wenigstens zu laufen. Und wenn man es noch nicht kann, dann sich da langsam hinzuhangeln. Jede andere Sportart ist besser als gar keine Sportart, aber darüber wird eben nicht gesprochen. Und es ist jede Form von Bewegung, da sind wir leider irgendwie eher rückschrittlich, muss man sagen. Wenn man so sieht, was Menschen imstande sind, also wie viel Meter sich Menschen pro Tag bewegen. darüber gibt es ja auch erschreckende Studien und das sind halt einfach auch meistens nur ein paar hundert Meter. Das ist durchschnittlich viel, 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 viel zu wenig. Und es gibt ja nun auch Sportwissenschaftler noch und nöcher, die so lange schon eigentlich darauf hinweisen. Die so lange, da geht es ehrlich gesagt natürlich mehr um das Physische, ganz oft. Aber es ist ja auch darüber haben wir gesprochen, gar kein Geheimnis, dass die Bewegung unmittelbar einfach, ja, elementar einfach für unsere mentale Gesundheit ist. Und das ist, dass das fehlt, dass darüber nicht viel mehr gesprochen wird, dass das Angebot nicht deutlich größer wird. Das finde ich verstörend. Wie siehst du es?
Ja, ich muss es verstörend finden, weil ich erlebe das ja Tag für Tag. Den Transfer zwischen Beschwerden, die dann häufig durch Bewegung besser werden und interessanterweise, und jetzt kommt der Clou, dadurch die Laune besser wird. So, und das Problem ist, es ist zu offensichtlich. Es ist zu offensichtlich, ja.
Es ist zu einfach.
Es ist, ja, richtig, es ist zu einfach und es klingt nicht wie ein Geheimtipp. Also im Grunde, wir suchen ja den Heiligen Gral in allem.
Ja.
In allem suchen wir den Heiligen Gral.
Aber er sitzt mir doch gegenüber quasi.
Ja, so ist es. Ja. So ist es. Je nachdem, wenn du jetzt die Kamera zu dir schwenkst, so Selfie-Modus, ja.
Nein, das tue ich nicht. Das hast du schön in deine Richtung gedreht.
Nein, es ist wirklich, es ist zu banal, es ist zu offensichtlich und umso schwieriger ist die Umsetzung. Weil so das ist so, ach, wie soll ich, womit kann ich das vergleichen? Ist schwer. Ich kann jetzt keinen Vergleich nehmen. Aber
doch,
das ist wie dieser
Trink was und du bist nicht mehr durstig.
Ja, zum Beispiel. Ja. Aber es ist so wie dieses klassische, dann wird's ja jeder machen. Ja, ja, aber es macht nicht jeder. Das ist ja das Problem. Hm. Es macht nicht jeder. Jeder weiß, dass gewisse Dinge nicht gut sind. Also müsste man im Grunde diese Dinge unterbinden. Mhm. Aber obwohl man es eigentlich weiß, macht man's nicht. So, das gilt für viele Dinge. Ob das Genussmittel sind, ob das Drogen sind, ob das, was weiß ich, spielt keine Rolle. Und weil es so banal ist, ist es halt letztendlich langweilig, darüber zu reden. Und vor allen Dingen das auch plakativ nach außen zu tragen. Aber letztendlich ist es der Heilige Gral. Es ist so. Und der liegt nun mal vor uns. Der liegt in der Natur der Sache. Und wir müssen ein Thema einfach verstehen, dass mentale Gesundheit kein Luxusgut ist. Ne, das ist die Basis. Das ist wie die Elemente, wie Wasser, Luft, Wasser zum Trinken, Luft zum Atmen, Liebe zum Leben und so weiter. Das ist ein klares und im Grunde das wichtigste Element. Weil ohne den Geist funktioniert der Körper in der Regel nur bedingt. Er funktioniert manchmal wie ein Automatismus, wie ein Roboter, wie eine Maschine, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und deshalb dürfen wir mentale Gesundheit nicht als Luxus betrachten, sondern A, als Teil unseres Lebensstils. Und das bedeutet, wie ist mein Lebensstil? Ist der gesundheitsfördernd oder ist der gesundheitsschädlich? Ist der präventiv oder reaktiv? Und das zweite ist, neben dem Teil unseres Lebensziels ist, es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir diese Folgen aufnehmen und wenn es nur drei hören, und zwei davon kenne ich persönlich, ist es egal, es spielt keine Rolle, weil letztendlich muss es sich dann wie ein Lauffeuer verbreiten. Und sei es, indem nicht darüber gesprochen wird oder die Folge empfohlen wird, sondern dass letztendlich gesagt wird, weißt du was, ich mache jetzt zweimal die Woche wieder Sport. Hast du Bock mitzumachen? So, und schon hast du viele Aspekte. Weil es gibt viele, die können und wollen keinen Sport mehr machen, weil sie unter anderem in der Pandemiezeit gelernt haben, lass es, bleib zu Hause, geh nicht mehr ins Fitnessstudio, kick nicht mehr auf dem Rasen, triff dich nicht mehr zu den Ballsportspielen in der Halle. Und dadurch haben viele gesagt, ja, bevor ich in den eigenen vier Wänden da rumturne, lass es lieber sein. Und man hat gemerkt, oh, das geht ja ohne Sport, ohne Bewegung. Nein, geht's nicht. Das zeigen allein die Zahlen. Die Zahlen sind ein Synonym dafür. Und deshalb wäre es halt schön, wenn wir zumindest die Berufsgruppe oder die gesellschaftliche Gruppe, die noch am motiviertesten ist, von klein auf anfangen zu beimpfen mit diesem Gedanken und Bewegungsgut. Und das sind die Kinder.
Ja, da gehen wir vielleicht nächste Woche auch nochmal gezielter drauf ein. Aber was ich ganz interessant finde, ist, das ist so ein bisschen weit hergeholt, aber doch wieder sehr vergleichbar. Aber das eigentlich etwas, was sehr klar ist, müssen wir wieder erlernen, ja, um gesünder zu werden. Also sowohl physisch als auch psychisch. Und das finde ich ein Stück weit absurd. Ganz krasses Beispiel irgendwie, weil es aber dahin passt, aber dann doch wieder gar nicht. Die Abnehmspritze zum Beispiel. Mhm. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingewühlt, weil ich insgesamt, es ist ja so ein Zeitgeist-Thema und ich hatte auch schon mal überlegt, ist das zum Beispiel auch ein Thema jetzt für hier? Und es gibt ein paar Statements auch von Oliver Pocher und der sie benutzt hat und es gibt ja so ein paar Leute, die damit ihre Erfahrung gemacht haben. Die sagen alle unisono, dass eins ja ausgehebelt wird, beziehungsweise aktiviert wird durch dieses Hormon, was gespritzt wird. Es ist so, dass du das Gefühl nicht mehr hast, hungrig zu sein. Du hast immer noch Hunger, aber du isst nur dann, wenn weniger. Du wirklich Hunger hast. Weniger.
Oder weniger dann, ja.
Oder weniger. Und das ist eigentlich auch eigentlich relativ klar. Du willst weniger Gewicht haben, dann musst du weniger essen.
Ganz. Und dich idealerweise mehr bewegen.
Und wenn das noch on top kommt.
Ja.
So. Also, sagen wir es mal so. Von mir aus soll es sie geben und denen sie hilft, soll so sein. Ja.
Ja.
Dass damit natürlich immer wieder Schundluder betrieben wird, ist auch klar, weil es natürlich Leute gibt, die immer noch nicht dünn genug sind, die sich dann dieses Ding reinzimmern und irgendwie doch drankommen, obwohl rezeptpflichtig. Anderes, ganz anderes Thema. Aber, und das finde ich immer so interessant, etwas, was eigentlich relativ klar ist und alle wissen es, muss dann irgendwie aber trotzdem künstlich herbeigeführt werden oder wir müssen es wieder erlernen. Die Abnehmspritze ist dazu da, um zu sagen, so ich brauche gar nicht so viel zu essen und es gibt ein Signal auch an das Gehirn, hier ist alles gut. Dieser Mensch muss nicht unbedingt essen oder wenn, dann halt viel weniger. Das reicht ihm auch total aus. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der Sport eben eigentlich eine ähnliche Hormone ja auch ausschüttet. Ja? Und ganz andere natürlich, aber trotzdem alleine die Tatsache, dass die mentale Gesundheit ja oftmals einfach auch damit zu tun hat, dass Glückshormon nicht genug vorhanden ist. Kann ich mir holen. Brauche ich gar keine Pillen für essen. Brauche eigentlich nur ein paar Laufschuhe und starte einfach mal. Und wenn es eben nochmal, auch wenn es das ab und zu gehen und dann wieder joggen ist im Wechsel, kleine Schritte, wenn es andere Sportarten sind, wenn es auch der lange Spaziergang ist, der täglich mal eine Stunde ist, in einem Tempo, das vielleicht auch nicht gleich 150 Puls macht. Das ist alles möglich und ich glaube, das ist eben sowas, was wir, wenn wir über Prävention sprechen, dann vermisse ich das. Ich vermisse die ganz simplen, vielleicht weil es zu simpel ist, vielleicht sagen sich dann Forscherinnen und Forscher, ja gut, ich bin auch Forscher. Also ja, kann ich
damit sagen. Unsexy.
Unsexy, ja. Ich muss irgendwas Kluges finden als Geheimtipp, so wie du vorhin gesagt hast. Ja. Das reicht ja nicht mehr. Das wollte ich nochmal sagen und ich wollte auch vielleicht nochmal so in den Orbit, du hast es vorhin ganz schön gesagt, sind doch ein paar mehr Hörer als drei, wesentlich sogar. Aber es ist auch Teil der Wahrheit, dass wir vielleicht mit dem Podcast immer mal wieder auch Aspekte hier reinspülen, wo wir denken, was? Warum jetzt darüber? Also warum müssen, so wie es dir ging in der Vorbereitung, warum müssen wir denn darüber nochmal sprechen? Neue Studie hin und her, die übrigens wirklich überall nachzulesen ist. Ihr könnt das gerne auch nochmal im Internet tun, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann gibt es auf narko.de, also narko.de, dann nochmal die gesamte Studie zum Durchlesen. Da gibt es die Pressemitteilung, da gibt es nochmal jede Menge Aspekte, die ihr euch reinpfeifen könnt. Und wenn ihr da mehr zu wissen wollt, da gibt es auch einen Kontakt Da kann man sich auch direkt an die an Helmholtz wenden, die die Studie in Auftrag gegeben haben. Und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß dabei.
So ist es. Vielen Dank für das Thema. Ich glaube, es war dann am Ende doch gut, dass wir nochmal darüber gequatscht haben.
Das glaube ich auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende allen da draußen und nächstes Wochenende versprochen, Action, ich habe auch nächstes Wochenende, nächsten Freitag versprochen, kümmern wir uns ein bisschen um die Kinder.
So ist es. Vielen Dank.
Danke dir.
Schönes Wochenende. Ciao.
Dir auch. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.
Diese Folge Lauf dich frei wurde dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.